Wie können wir Klimaschutz endlich besser vorantreiben und die hochgesteckten Klimaziele wirklich erreichen? Das ist vermutlich eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Der Klimaschutz hat dabei enorme Auswirkungen auf die Gestaltung unserer zukünftigen Industrie. In dieser Episode unseres Podcasts diskutiere ich mit Renolith-Vorstand Sven Behrendt, wie wir diese große Herausforderung bewältigen können. Er hat zwei klare Forderungen. Wir brauchen mehr Innovation und müssen endlich zielorientierter werden. Was das bedeutet, erfahrt ihr gleich nach unserem Intro. Viel Spaß!
Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft Industrie. Wir zeigen, wie die Industrie in Deutschland das Morgen gestaltet. Präsentiert von Renolith.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei unserem Podcast Zukunft Industrie. Und ich freue mich auch noch aus einem ganz anderen Grund oder vielleicht auch nicht so anderem Grund. Mal als kleiner Blick hinter die Kulissen für euch, dass ihr euch das auch so vorstellen könnt, was hier bei uns passiert. Als wir uns im Frühjahr dran gemacht haben, diesen Podcast zu planen, haben wir gesagt, komm, wir probieren das mal aus. Lass mal erstmal mit jedem Vorstand eine Folge aufnehmen und dann schauen wir mal, wie das so ist, wie das klappt und vor allem, wie das bei euch, unseren Hörern ankommt. Und was soll ich sagen? Die Aufnahmen haben uns wirklich großen Spaß gemacht, aber als wir dann die ersten Folgen veröffentlicht haben, haben wir so viel Feedback und Rückmeldungen bekommen, dass wir eigentlich gar nicht mehr lange nachdenken mussten, ob das was für uns ist. Und genau deshalb sitze ich heute wieder vor dem Mikrofon und freue mich auf ein neues Gespräch. Und da habe ich heute wieder Sven Behrendt zu Gast. Der ist hier bei Renolith Mitglied des Vorstands. Willkommen, Sven.
Ja, hallo Susan. Schön, wieder hier zu sein.
Ja, cool, ne? Also Sven hat sich ja schon ausführlich im Gästebuch in Episode 2 vorgestellt, also hört euch das mal an. Sven, kommen wir zum heutigen Thema. In einer vergangenen Episode haben wir ja schon über Kunststoffe gesprochen, unter anderem über Kunststoffe, die aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt werden, ne? Und ich erinnere mich, wir haben darüber gesprochen auch, wie wir bei Renolith da auch einen enormen Aufwand betreiben, so Richtung Forschung und Entwicklung.
Ja.
Und auch nicht irgendwie, weil uns das fasziniert, sondern weil wir wissen, dass es ein Baustein ist, den wir für Klimaschutz in Zukunft brauchen werden. Und das Thema Klimaschutz bestimmt gerade irgendwie alle Bereiche, zumindest gefühlt, in denen wir uns in der Industrie Gedanken über die Zukunft machen. Und wenn wir mal die Debatten in der Politik und der Öffentlichkeit ansehen, dann ist das auch das bestimmende Thema der vergangenen Jahre. Was ist da dein Eindruck, Sven?
Ja, das ist ganz klar. Ich glaube, wir alle erleben, was Klimawandel mit uns macht, was es bedeutet. Der Sommer in diesem Jahr war wieder exorbitant hoch. Wir hatten halt Rekordtemperaturen von Woche zu Woche im Sommer und ich glaube, jeder merkt, dass der Klimawandel echt angekommen ist und dass wir was tun müssen, dass wir zum Handeln verdammt sind, sage ich mal.
Ja.
Ich glaube, das geht jedem so, dass er feststellt, dass wir hier echt Aktionen jetzt auch mal wirklich in die Tat umsetzen müssen.
Ich erinnere mich, dass im März 2024 hat das Deutsche Bundesverfassungsgericht einen bahnbrechenden Beschluss veröffentlicht. Es spricht von verhältnismäßiger Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen. Also, um es mal anders zu formulieren, je später wir handeln, desto kleiner wird unser Handlungsspielraum. Und dann müssen wir tiefgreifender und radikaler handeln und stärkere Maßnahmen ergreifen. Und das wiederum würde dann einen Verlust von Freiheit und die Einschränkung der Grundrechte bedeuten. Also, je schneller wir handeln, desto mehr Handlungsspielraum haben wir noch. Würdest du dem zustimmen?
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, bei uns aber in der Gesellschaft und bei der Menschheit, glaube ich, ein Thema, was extrem schwierig zu greifen ist. Also ich glaube, wir sind extrem bauchgetrieben, was das Thema angeht. Auf der einen Seite, wir wollen schnelle Erfolge, schnelle Resultate. Auf der anderen Seite dauert die Umsetzung aber zum Teil lange und für manche unerträglich lange. Aus verschiedenen Gründen, aus Gründen der Politik, aus Gründen der Wirtschaft, aus Gründen der persönlichen Gegebenheiten. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig, dass wir verstehen, das ist echt ein Marathon, den wir hier laufen.
Mhm.
Das ist nichts, wo wir einen Quick Win haben, wo wir aber heute schon der festen Überzeugung sein müssen, dass wir das Ziel erreichen. Zum einen, dass wir extrem viel dafür machen müssen und dass es auch noch lange dauert. Und da sind ja Perioden von Jahren, Jahrzehnten für uns in der Wirtschaft echt lang. Und da konstant dran zu bleiben an diesem Thema und den Fokus nicht zu verlieren mit all den ganzen Brandherden, ja, die links und rechts hochkommen, ich glaube, das ist schwierig. Mhm. Es ist eine Challenge für jeden von uns, für jedes Individuum und für jedes Unternehmen auch.
Ja, wenn wir dann aber irgendwie so auf uns einzelne Unternehmen schauen oder wenn ich jetzt überlege, wie es bei Renolit ist, da passiert ja durchaus was, ne? Da tut sich viel. Aber wenn man so in der Gesamtheit das betrachtet, dann fühlt es sich irgendwie trotzdem so an, dass es in der Gesellschaft, in Deutschland, wenn ich es mal überlege, vielleicht auch in Europa, dass wir da irgendwie auf der Stelle treten. Ne? Alle sagen, es muss jetzt schnell was passieren. Und dann ist der scheinbare Eindruck, dass das einfach gar nicht so schnell geht. Ja? Was glaubst du, wo kommt das her, dieser Eindruck?
Ja, also das ist ganz sicherlich auch dieses Henne-Ei-Prinzip. Ich meine, wir sind in der Kunststoffverarbeitung, wir als Renolit, abhängig von den Rohstofflieferanten. Und wenn unsere Forderung ist, dass wir ganz gerne ein Produkt auf den Markt bringen wollen, was weniger, einen geringeren CO2-Footprint hat, dann sind das zum einen halt unsere eigenen Bestrebungen, um die Emissionen zu reduzieren, was wir selber in der Hand haben, also bei unseren Scopes 1 und 2. Aber bei der Rohstoffgeschichte, da sind wir abhängig von den Lieferanten. So, also die müssen überzeugt sein, dass auch für die dieses Thema schon angekommen ist und wir Materialien bekommen können, die uns helfen, die uns in der Gesellschaft helfen, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was den Anforderungen des Klimawandels entspricht. Und auf der anderen Seite haben wir die Kunden, die das auf der einen Seite einfordern müssen und leider auch bezahlen müssen. weil Fortschritt in so einem frühen Stadium ist niemals umsonst, kostet immer mehr Geld als ein etabliertes Verfahren. Und da muss der Wille und die Bereitschaft da sein, das auch tragen zu wollen. So, und so ist es immer so ein bisschen einen Schritt vorwärts, abwarten, was passiert, was macht der Kunde, ist er schon bereit, was macht die Gesellschaft, ist der Druck groß genug, sind die Produkte schon auch in der Erzeugung, in der Herstellung mature genug, also sind die schon halt so, dass man sie auch wirtschaftlich sinnvoll herstellen kann, dass halt jeder in der ganzen Wertschöpfungskette Spaß an diesem Produkt hat. Weil auf der einen Seite, klar, sagen wir, wir müssen den Klimawandel, wir müssen dem entgegentreten, aber andererseits sind wir ja auch Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen ja auch etwas erwirtschaften, dass wir diesen Fortschritt auch finanzieren können. Und das ist so ein bisschen der Rahmen, in dem wir uns bewegen, und der geht aus diesen genannten Gründen teilweise recht langsam voran.
Würde es da helfen, zum Beispiel in eine Partnerschaft mit Lieferanten zu gehen? Weil du sprichst gerade davon, wir müssen natürlich dann auch wiederum Produkte oder Rohstoffe oder Halbzeuge einkaufen, die auch klimapositiv sind sozusagen. Gibt es da Überlegungen oder Gedanken zu?
Ja, also im Einzelnen haben wir ganz weitreichende Überlegungen, dass wir auch versuchen, CO2 aus der Luft herauszunehmen, um selber auch in die Dekarbonisierung reinzugehen, um dann mit den entstehenden Monomeren etwas zu haben, was wir den Rohstoffherstellern an die Hand geben können, um daraus wieder Polymere zu machen für unsere Produkte. Also es geht also nochmal ein Stückchen weiter, als eigentlich nur in eine Partnerschaft zu gehen. Partnerschaft heißt für uns, dass wir bereit sein müssen, dass wir offen sind, dass wir gesprächsbereit sind für solche neuen Produkte, dass wir es auch austesten und ausprobieren. Und ich glaube, das machen wir. Mit unserer R&D-Abteilung sind wir dabei, ständig neue Polymere, biobasierte, bioattributed oder ganz andere Polymere auszuprobieren, um zu testen, wie ist die Performance, wie lassen die sich verarbeiten, wie sind die Eigenschaften im Produkt hinterher. Und ich glaube, da machen wir viel, und sowohl der Einkauf bei uns als auch die R&D, wie gesagt, ist da eng mit den Lieferanten im Gespräch, um immer auf der Höhe der Zeit zu sein, um zu gucken, was tut sich da, um auch Feedback zu geben über das, was uns betrifft, um das, was unsere Kunden betrifft, um halt in der ganzen Geschichte einen Schritt oder zwei oder drei halt voranzukommen.
Da erkläre ich vielleicht gerade noch mal kurz R&D, das Wort, was wir so selbstverständlich benutzen, bedeutet Research and Development und man kann es auch ganz klassisch Forschungsabteilung nennen, also die, die sich die grundlegenden Gedanken machen typischerweise in einem Unternehmen und die sich gut mit den Rohstoffen auskennen, auch da in die Forschung gehen und die Materialien untersuchen, ihre Eigenschaften hin und dann Richtung Produktion weitergehen, das nur, falls euch das Wort nicht so geläufig ist. Ja, du sprichst gerade davon, dass man natürlich investieren muss, dass es irgendwie vorangehen soll. Da denke ich irgendwie dran, in der öffentlichen Diskussion scheint es zwei Lager zu geben. Die einen bevorzugen Verzicht und Einschränkungen, da gibt es auch das Stichwort Degrowth dazu, was kursiert. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, wir müssen halt investieren, wir wollen auf Fortschritt setzen, auf Innovation setzen. Was ist da deine Einstellung zu? Hast du eine Aussage dazu, was das Richtige ist? Gibt es da richtig oder falsch?
Ja, also ich habe eine ganz klare Meinung
also
dazu.
Also du lächelst.
Ja, absolut. Ich glaube, die Menschheit ist einfach nicht dafür gemacht, nicht innovativ zu sein.
Okay.
Oder zu verzichten.
Ja.
Weil wenn das in der Natur der Menschheit wäre, ich glaube, dann wären wir gar nicht da, wo wir heute sind.
Mhm.
Technologisch so weit voran. Würden wir vielleicht immer noch auf den Bäumen sitzen oder auf welcher Stufe auch immer hängen geblieben sein. Ich glaube, das macht die Menschheit ganz einfach aus. Das unterscheidet uns auch vom Tier. Also nichts tun kann nicht die Lösung sein. Und weil das in unserer Natur, in der DNA eng verankert ist, können wir auch nicht zurück. Davon bin ich fest überzeugt, dass das geht überhaupt nicht.
Mhm.
Also bleibt halt nur der sinnvolle Umgang mit dem, was wir heute haben und mit unserer Innovationskraft, die wir haben als Menschheit. Und ich glaube, da können wir extrem viel. Wenn man mal zurückschaut, 100 Jahre, 200 Jahre, wo waren wir dort, wo sind wir heute? Wie schnell geht die Entwicklung voran? Jetzt kann natürlich jemand sagen, die Entwicklung hat dazu geführt, dass wir jetzt diesen Klimawandel vor uns haben.
Ja, ein Stück weit
das
sicherlich.
Das ist sicherlich so, ja. Aber vielleicht sind wir auch genauso in der Lage, und davon bin ich überzeugt, dass wir aus dieser, ich sag mal, Misere wieder rauskommen.
Mhm.
Das wird sicherlich zwei Aspekte haben. Zum einen müssen wir eine Innovationskraft aufbauen, die uns schützt vor der Klimaveränderung, dass es wärmer wird. Da müssen wir uns darauf einstellen, dass wir in den nächsten Jahren damit leben müssen und besser damit umgehen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig und parallel auch schauen, wie wir dem 1,5-Grad-Ziel wirklich gerecht werden und wieder auf einen CO2-Wert in der Luft kommen, mit dem wir den Klimaanstieg reduzieren können.
Also du sagst, es ist so eine gewisse Gleichzeitigkeit. Wir müssen zum einen Innovationskraft irgendwie fördern, anschieben, in Innovation investieren und zum anderen natürlich aber drauf schauen, was passiert gerade. Wie können wir gerade unsere Emissionen zum Beispiel im Griff halten?
Genau, so auf der einen Seite, also Innovation geht in beide Richtungen.
Mhm.
Einmal Reduzierung von den CO2-Emissionen, Long-Term, aber auch zu schauen, wie kann ich halt mit den Klimaveränderungen heute umgehen. Und das andere Spannende wird sein, wie sich die Menschheit, wie sich die Gesellschaft, wie wir uns in Verzicht üben, um weniger Emissionen auch entstehen zu lassen. Und ich glaube, es ist extrem schwierig für Gesellschaft und verschiedene Generationen auch diesen Verzicht zu üben.
Mhm.
Für die Generationen, die halt jetzt schon lange, lange Zeit schwer gearbeitet haben, viele Entbehrungen eingegangen sind, also für unsere Eltern oder für die Babyboomer und die jetzt eigentlich von dem Leben wollen, was sie geschaffen haben. Wenn da jetzt die Forderung nach Verzicht kommt, ich glaube, das wird schwierig. Das wird schwierig sein, Verständnis zu bekommen. Bei der jungen Generation sieht das eventuell ganz anders aus. Die haben vielleicht eher Sorge, dass die in einer Welt aufwachsen, die nicht mehr so stabil ist, nicht mehr so gesund ist, nicht mehr so unbeschwert ist wie, sag mal, wir, die Generation Babyboomer oder Generation X, das erlebt haben und damit sehr viel mehr Sorge auch herangehen. Verzicht wird sicherlich sein, dass wir auf ja, in dem, im privaten Bereich oder auch im geschäftlichen Bereich sorgsamer umgehen, halt auch mit Reisen, ne? Mit Flugreisen. Das ist bestimmt ein Thema. Obwohl auch da Innovation wieder zu helfen kann, dass Flugreisen CO2-neutraler geschehen können, aber haben bestimmt einen großen Einfluss. Die Agrarnutzung, ne?
Ja.
Wir wissen, es kommt nicht alles von der Industrie, was Klimawandel bezweckt. Das ist halt auch viel Ackerbau und insbesondere Viehzucht. Wie verändern wir uns dort, ne? Werden wir zu Veganern? Was macht es aber auch mit der Gesellschaft, wenn jetzt auf einmal viel, viel mehr vegane Lebensmittel oder vegetarische Lebensmittel benötigt werden? Haben wir davon genug? Wie bauen wir die an? Wie steigern wir den Ertrag? Wie schmeckt das am Ende uns? Ne?
Ja.
und so ist es, glaube ich, in ganz, ganz vielen Bereichen. Man kann nicht einfach einen Teil rausnehmen, gerade in unserem Bereich, sagen wir mal, Plastik, irgendwie rausnehmen aus dem Kontext, weil das alles extrem verwoben ist. Das kommt ja irgendwo her, das hat sich entwickelt, das hat sich optimiert. Da jetzt zu sagen, Plastik ist schlecht und Plastik ist jetzt der Böse von allem, das kann es nicht sein, weil ich glaube, dadurch wird ein Mangel dann substituiert. Und ob dieses Substitut dann günstiger ist in der kompletten Kette, wage ich stark zu bezweifeln.
Ja, da, wenn du das so sagst, kommt mir gleich das Beispiel in den Sinn, was ja vielleicht auch ein bisschen so aus dem Bauchgefühl getrieben ist, dass wir jetzt an der Supermarktkasse keine Kunststofftüten mehr kaufen können, sondern Papiertüten. Und da, also ich meine, das erste Gefühl ist irgendwie aus dem Bauch gesteuert, ja cool, ich tue was für die Umwelt, ich kaufe jetzt eine Papiertüte. Ja, wie erklärst du dir, dass es oft so ist, dass Klimaschutz da nach Bauchgefühl passiert? Weil ich meine, ich weiß jetzt natürlich aus der Hintergrundrecherche, dass Papiertüten nicht unbedingt besser sind für die Umwelt als Kunststofftüten.
Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, aber gehört habe ich mal, der Erfinder der Plastiktüte war interessanterweise in Schwede.
Aha.
Und der hat festgestellt, wenn alle jetzt mit Papiertüten rumlaufen, dann gefährdet das halt deine schwedischen Wälder. Ne? Und das wollte der natürlich überhaupt nicht. Der wollte weiterhin dann durch die Lande streifen, durch seine Wälder und hat dann wohl die Plastiktüte erfunden.
Mhm.
So, also zum Schutz der Natur.
Ja, okay.
Ist auch interessant.
Ist auch erstmal kontraintuitiv, ne? Wenn man das jetzt so hört. Ne? Aber so das meine ich mit, ich glaube, das ist oft durchs Bauchgefühl gesteuert und gar nicht so unbedingt faktenbasiert.
Ja, so und ich meine, das Entwalden ist ja auch ein Riesenthema. Ne? Ich meine, meine Eltern haben damals noch ein Haus gebaut, da waren Mahagonifenster drin. Das war, ich sag mal, normal. Ne? Es war hohe Qualität, hat ewig gehalten. Ich glaube, mein Vater hat nach 45 Jahren erst die Fenster ausgebaut. Heute kriegt man Mahagoni überhaupt nicht mehr, weil es ein seltenes Holz ist, ist verboten. Heute kriegt man Fichte oder andere Weichhölzer. Aber diese Fenster halten natürlich meines Erachtens lange nicht so gut wie das gute alte Mahagoniholz. Aber es gibt Alternativen, wie zum Beispiel Kunststofffenster. Ne?
Ja.
Und das Schöne daran ist, die können nach 40, 50 Jahren Einsatz wieder recycelt werden und tragen dann dazu bei, dass zum einen Ressourcen geschont werden, die Dämmfähigkeit deutlich erhöht ist. Auch noch der Design-Aspekt eine Riesenrolle spielt. Ich kann Holzdekore draufpacken, ich kann Unidekore draufpacken. Ich bin also auch im Designbereich sehr viel flexibler. Und ja, ich schütze die Regenwälder. Das ist natürlich extrem wichtig, weil das grüne Herz nicht mehr zu haben auf der Erde, ist natürlich dann auch etwas, was wir überhaupt nicht gebrauchen können.
Natur, ja.
Ganz klar.
Ja.
Müssen die Natur schützen. Und auch die Vielfalt. Und Vielfalt, da kommt mir gerade ein Gedanke, ich komme aus dem Harz.
Ja.
Und der Harz war ja auch geprägt von Bergbau. Und da hat man natürlich, um die Tunnel dann in den Berg reinzubauen und musste die abstützen, dann halt auch Holz genommen. Und da braucht man eben extrem viel Holz. Und eine Möglichkeit, viel Holz zu bekommen, war halt Fichten anzubauen.
Mhm.
So, die wuchsen schnell und gerade.
Ja.
Aber wenn man heute mal durch den Wald fährt, also durch den Harz fährt, dann stellt man fest, der Harz ist tot. Ne? Der ist abgestorben. Sind nur noch die Baumrümpfe da und die ganzen Berge sind kahl. Das ist wirklich erschreckend.
Wo kommt es her?
weil dann irgendwann mal der Borkenkäfer Einzug gehalten hat.
Ah, die Monokulturen.
Die Monokultur, genau. Mhm. Und heute versucht man den Harz wieder aufzuforsten, aber als Mischwald, als gesunden Mischwald. Mhm. Das dauert die nächsten Jahrzehnte, aber dann wird der Harz wieder in voller Blüte dastehen und viel stärker sein als vorher. Ne?
Ja.
Also auch hier genau das gleiche Thema. Monokultur, Optimierung in dem Bereich hat sicherlich dann nicht immer nur seine positiven Aspekte. Mhm. Diversifizierung.
Diversität. Ganz viel Unterschiedliches zu haben.
Ja, genau. Ist extrem wichtig. Ja.
Ja, okay. Ja, gut, wenn man jetzt in so Mischkulturen oder in so Mischwälder investiert, ne, auch hier das Stichwort investieren, das ist halt was mittel- bis langfristiges, ne? Hm. Und da stelle ich mir die Frage, wir haben jetzt auch viel über Investitionen gesprochen und das nach vorne denken. Investitionen und Fortschritt ist ja das eine, ne, darüber zu sprechen. Jetzt, ich persönlich komme jetzt aus dem strategischen Bereich hier bei uns, Corporate Development. Also ich weiß, wenn man was verändern will und Veränderungen nachhaltig erreichen will, muss man irgendwie auch ergebnis- und zielorientierte Strategien verfolgen. Was ist da dein Eindruck so in Bezug auf die allgemeine Klimaschutzdebatte? Ist es zielorientiert, ist es ergebnisorientiert aktuell?
Also dieses 1,5 Grad Klimaziel aus dem Pariser Abkommen ist, glaube ich, sehr zielorientiert. Mhm. Ja. Frage ist halt, wie komme ich dahin?
Ja, genau.
Und was muss ich machen, um dahin zu kommen?
Mhm.
Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn die Politik auch hilft, diese Ziele zu zementieren und einzufordern. Politik sollte aber nicht eingreifen in Diskussionen der Technologie. Also das bitte nicht. Ich glaube, da gibt es die Wirtschaftsunternehmen, da gibt es uns, die wir viel besser wissen, was die richtige Lösung ist für das Problem.
Mhm. Wo sollte Politik dann eingreifen?
Sollte dort eingreifen, wo es unterstützt, die Innovation, die Forschung und die Entwicklung voranzutreiben.
Mhm.
Und nicht blockieren, sondern unterstützen.
Okay.
Sei das nun mit finanzieller Anschubfinanzierung, sei es halt mit einer Landschaft der Innovationskraft, die auch nicht zu sehr auf Bürokratie ausgelegt ist.
Mhm.
Sei es mit Incentivierung in verschiedenen Bereichen und sei es halt auch auf globaler Ebene, nicht nur lokal oder sektoral. Weil die Forderungen, die wir haben, die Probleme, die wir erledigen müssen, sind auf jeden Fall globaler Natur, globaler Art. Und wenn wir als Deutschland, als Europäer Vorreiter sein wollen und sicherlich auch sein können, dürfen wir nicht daran scheitern, dass wir von anderen Ländern, von anderen Nationen in unserem Bestreben untergraben werden und uns die wirtschaftliche Grundlage genommen wird. Da muss Politik eingreifen.
Okay. Wo sollte Politik eher zurückstecken? Also ich habe jetzt so im Kopf, es gibt ja schon durchaus auch irgendwie viele Berichtspflichten oder so, die einem dann schon erscheinen so als Hindernisse und einen irgendwie langsamer machen.
Ja, völlig recht. Ich glaube, du sprichst das Thema CSRD an.
Ja, unter anderem, das habe ich jetzt im Kopf. Vielleicht kannst du da mal gerade erklären, was das heißt, wofür steht das?
Ja, sehr gerne. Das steht für Corporate Sustainability Reporting Directive.
Okay.
Die Direktive, die rausgekommen ist von der Europäischen Kommission und die und auch die EU-Taxonomie, das sind natürlich Monster, wenn es darum geht, die behördlichen Anforderungen zu erfüllen. Ich glaube, da werden auch viele kleinere Firmen dran scheitern. Wir haben Leute, die sich nur damit beschäftigen hier bei uns im Unternehmen, bei der Renolit. Und das ist schon eine Riesenaufgabe. Wofür ist das Ganze? Ich glaube, das ist ein Stück weit Legitimation des Staates, um der Nachweispflicht Genüge zu tun.
Ja.
Aber es ist ganz oft auch ein Bürokratismus, der einfach hemmt, der Investitionen einbremst und einfach Zeit und auch viel Energie kostet. Und das muss aufhören. Und wir brauchen halt auch eine Landschaft, die uns in unserem Bestreben, innovativ voranzugehen, unterstützt, indem wir halt auch Anlagenteile schneller genehmigt bekommen, die uns einmal bei den Produkten helfen, die zu entwickeln, im Bereich der Zirkularität, beschleunigen, dass wir halt auch die Abfälle, die wir haben, verarbeiten können oder halt auch von extern Abfälle aufnehmen können, die wir bei uns einarbeiten. Da haben wir zum Teil sehr, sehr große Probleme gehabt, Anlagen genehmigt zu bekommen.
Mhm. Das heißt, Sven, also du hast schon konkrete Wünsche an die Politik. Zum einen, dass die Investitionsfreude zu ermöglichen und auch den Fortschritt zu ermöglichen, verstehe ich. Und gleichzeitig auch Hürden abzubauen. Habe ich das so richtig mitgenommen?
Absolut, ja, richtig.
Okay. Ja, ich glaube, das war jetzt ein richtig guter, interessanter Schlussgedanke. Ich selber merke, das Thema ist groß. Es ist so groß, ich meine, wir sind jetzt auch voll ins Plaudern gekommen. Wir könnten wahrscheinlich noch eine ganze Weile weitersprechen.
Ja, es war total kurzweilig.
Ja, aber das Schöne und gleichzeitig das Schwierige ist ja, sprechen alleine hilft nicht. Ja? Ich sag, wir machen das Mikro jetzt gleich mal aus und machen uns wieder an die Arbeit, oder Sven?
Super Idee, das machen wir.
Also danke für das spannende Gespräch. Gerne. Danke, dass du zu Gast warst. Und ja, jetzt seid ihr draußen dran. Wie seht ihr das? Seid ihr Team Verzicht? Seid ihr Team Fortschritt? Gibt es noch was ganz anderes, über das wir jetzt gar nicht nachgedacht haben? Habt ihr einen anderen Vorschlag? Schreibt uns. Es ist immer total spannend, von euch zu hören, eure Gedanken zu lesen. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Also nochmal, schön, dass ihr dabei wart. Und dir, Sven, vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit.
Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.